更加的 pop culture。
We are back.
Yes.
Eine Woche später, gleiches Thema.
Gleiches Thema.
Neue Bücher.
Genau. Guck da Books. Wir kochen immer noch.
Immer
die
noch.
Die Buchstaben sind schon ein bisschen
durchgeweicht. Genau.
Durchgeweicht. Größer als vorher. Ich komme jetzt zu einem Buch, das definitiv nicht unbedingt Popkultur ist. Das kennen bestimmt viele. Es ist auch verfilmt worden. Ich habe auch den Film gesehen. Habe das Buch erst gelesen, dann den Film gesehen. Muss erstaunlicherweise sagen, der Film war gut. Mhm. Also der Film war wirklich, ich wüsste nicht, was der Film vom Buch jetzt ausgelassen hat. Also man muss allerdings dazu sagen,
dass das... Ist das ein kurzes Buch? Oder ein besonders langer Film?
Nicht unbedingt, aber ich glaube, da das Thema, also eigentlich ist das Thema auch eher Popkultur, weil das Thema, es geht um Werbung. Im großen Sinne geht es um eine Abrechnung mit der Werbebranche. Ja. Da ich ja selber ein Kind der Werbebranche bin, hat mich das natürlich damals auch sehr persönlich gepackt, weil ich das auch gerade zu einem Zeitpunkt gelesen habe, wo ich meinen Ausstieg aus der Werbebranche nämlich von langer Hand geplant hatte, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte auf diese Branche und irgendwie das auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, was ich da eigentlich tue. Nämlich Leute dazu verführen, Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen. Mhm. Genau. Und das Buch kennst du vielleicht, oder das heißt 3990.
Nein.
Kennst du nicht?
Nee.
3990 von Frédéric Becbédère.
Nein.
Wie gesagt, es war auch ich glaube, das wurde schon recht häufig gekauft. Es war vielleicht sogar mal für ein, zwei Jahre ein Bestseller oder so, aber es ist jetzt nicht ein Buch, was unter der Top 10 der meistgelesenen oder gekauften Bücher ist. Aber wie gesagt, erstmal war es super geschrieben. Also es war so der Ich-Erzähler, der gleichzeitig auch derjenige ist, um den es geht in dieser Werbeagentur. Er arbeitet in einer fetten Werbeagentur, nämlich Young und Rubicam. Und das Lustige ist, dass es auch ein Stück weit autobiografisch ist. Ich muss das hier mal gerade auch parallel nochmal lesen, damit ich nichts Falsches sage. Und zwar wurde dieser Frédéric Becbédère aufgefordert, als er bei dieser Werbeagentur angestellt war, einen Roman über das zu schreiben, was hinter den Kulissen der Werbung vorgeht. Und Becbédère schreibt den Roman mit Insiderwissen und in der festen Absicht gekündigt zu werden, weil er keinen Bock mehr hat. Und genau das kommt von Seite 1 an auch rüber. Also er ist einfach super abgewichst, muss man wirklich sagen. Er ist völlig fertig mit dem ganzen System. Einerseits und andererseits ist er natürlich auch in dieser Tretmühle, weil er natürlich A, eine super Kohle verdient, also er kann sich alles leisten, was irgendwie geht. Er konsumiert auch genauso wie das, was er letzten Endes anpreist, also er ist eigentlich so der Prototyp des Konsumenten sozusagen. Nur man merkt halt relativ schnell, dass er einfach jetzt dahinter blickt und ja. Aber er ist auch leider schon so weit in der Tretmühle drin, dass er eben auch nicht so leicht rauskommt. Mhm. Er ist einerseits latent drogenabhängig, andererseits hat er sich gerade von seiner hochschwangeren Freundin getrennt. Also es läuft alles sehr aus dem Ruder auch. Und also Octave heißt der Kollege, Octave Parango, arbeitet als Texter für die französische Tochtergesellschaft der 1947 in New York von Ed Rosseries und John Witchcraft gegründeten, ist auch ein geiler Name, ne? Witchcraft, gegründeten Werbeagentur Rosseries und Witchcraft. Und diese Lebensgefährtin, die schwanger ist, hat ihn halt gerade verlassen.
Sie hat ihn verlassen?
Ja, wegen seiner garstigen Reaktion auf ihre Mitteilung, dass sie schwanger sei. Und einige Zeit später schickt sie eine Ultraschallaufnahme des Embryos und schreibt dazu, das ist das erste und letzte Mal, dass du deine Tochter siehst. Ui. Und ich wollte eigentlich, also was ich wirklich eigentlich nur machen wollte, war ein paar Zitate aus diesem Buch raushauen, weil es gibt wirklich großartige Zitate und die sind auch Bestandteil des Films. Und in dem Film kommt das Ganze natürlich nochmal ein bisschen drastischer rüber. Also er hat auch zwischendurch die Absicht, sich das Leben zu nehmen und so. Also er ist wirklich ziemlich fertig eigentlich mit der Welt. Und ich zitiere einfach mal so ein paar Sachen, weil sie einfach so super sind. Also er sagt zum Beispiel auf Seite 70 sagt er, früher brauchten Küken 3 Monate, um aufzuwachsen. Heute liegen zwischen dem Ei und dem abgepackten Huhn im Supermarkt 42 Tage unter grauenhaften Bedingungen. Ne, also es werden halt immer wieder so die ganze Schattenseite der Konsumgesellschaft wird einem immer wieder vor den Latz geknallt, die er ja nun selber auch konkret mitkriegt, die er aber andererseits verkauft auch, ne? Nach schönen heilen Welt nämlich. So, dann gibt's auf Seite 168, alle Welt prostituiert sich. Bezahlen oder bezahlt werden, das ist die Frage. Grosso merdo wird man bis 40 bezahlt, danach bezahlt man. So ist das. Das Tribunal der leiblichen Schönheit lässt keinen Einspruch zu. Playboys mit 4-Tage-Bärten sehen sich um, ob sie gesehen werden. Wir sehen, wie sie sich umsehen, ob sie gesehen werden. Und sie sehen, dass wir sehen, wie sie sich umsehen, ob sie gesehen werden. Es ist ein endloses Ballett, das an ein Spiegelkabinett erinnert. Eine alte Jahrmarktstradition. Ja, dann gibt's noch auf Seite 15 ein schönes Zitat. Der Hedonismus ist kein Humanismus, sondern Cashflow. Devise, ich gebe Geld aus, also bin ich. Um Bedürfnisse zu schaffen, muss man Neid, Leid, Unzufriedenheit schüren. Das ist meine Munition. Meine Zielscheibe sind Sie.
Oh Gott.
Und dann Seite 42. Es ist die totale Magie, Leuten Lust zu machen auf etwas Neues, das sie sich nicht leisten können und 10 Minuten vorher auch noch nicht brauchten. Ja, Seite 33 noch, verkaufen Sie die Leute nicht für blöd, aber vergessen Sie nie, dass Sie es sind. Und auf Seite 181 noch, scheiße, was habt ihr eigentlich alle? Kaum fühlt man sich wohl mit euch, müsst ihr von Babys reden. Statt die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten, reproduziert ihr lieber das Problem.
Oh
ja, und so geht das halt die ganze Zeit ab. Also es ist wirklich, es macht Spaß zu lesen, es ist aber auch immer wieder so bam, bam, bam und es haut dir immer wieder
was
zwischendurch ein von Latz. 2001.
Mhm. Und das ist verfilmt worden?
Mhm. Der Film ist wirklich gut.
Mhm.
Wenn du mir jetzt mich fragen würdest, ob du erst das Buch lesen sollst, oder ist es eigentlich wurscht.
Ja.
Mhm. Also man kann genauso gut den Film gucken,
ja,
auch. Bekannte Schauspieler sind, glaube ich, jetzt zumindest meiner Meinung nach nicht dabei. Es ist ein französischer Film.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und ja, also wie gesagt, mich hat das damals sehr abgeholt, auch in meiner Entscheidung ein Stück weit beeinflusst, dass ich auf dem richtigen Weg bin, hier das Ganze so mehr oder weniger
zu verlassen.
Genau, das Agenturleben hinter mir zu lassen. Und die Entscheidung bereue ich bis heute nicht, ehrlich gesagt.
Sehr gut.
Ja, und das Buch ist wirklich, man hat das relativ schnell durch, weil es wirklich schön zu lesen ist, macht Spaß zu lesen und ist, glaube ich, auch nach wie vor immer noch genauso aktuell wie damals.
Ja, und jeder hat einen Bezug dazu, weil man ja immer wieder, wie er da schreibt, Zielscheibe seiner Patronen ist.
Genau, genau. Auch so wie die Leute in der Agentur untereinander sind, also diese falsche, aufgesetzte Schnüsselscheiße.
Ja.
Also es ist wirklich, das ist schon sehr schonungslos alles. Und ich glaube
und
sogar,
etwas, dass du auch nachvollziehen konntest.
Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich nicht auf dem Niveau, weil die Agentur, in der ich gearbeitet habe, war bei Weitem nicht so groß wie die, wo er arbeitet. Ich glaube, je größer die Dinger werden und je fetter die Kunden, die sie haben, desto garstiger muss das da teilweise zugehen. Also auch die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, dass man eigentlich quasi keine Freizeit hat und nur noch für das Produkt lebt, mehr oder weniger. Und dafür natürlich alle Annehmlichkeiten des Lebens im Überfluss dann einerseits hat, ne? Andererseits keine wirklichen Freunde hat. Seine Kollegen, die man mehr oder weniger mag, meistens eher nicht, weil es ja auch permanent immer so ein der eine ist besser als der andere und es ist ja ein permanenter Wettbewerb da auch.
Der kommt mit der nächsten besseren Idee um die
Ecke. Richtig, genau. Er muss die ganze Zeit Ideen liefern auch. Er ist halt so Art Director mäßig und Texter halt und ja.
Ganz oft frage ich mich, wenn ich so bekloppte, also so richtig bekloppte Werbeslogans sehe,
ja,
dann stelle ich mir vor, wie dann da die Leute in ihrem Konferenzzimmer sitzen und der eine coole Typ dann seine super geile Idee offenbart und alle sagen geil und ich frage mich mal, da muss es doch einen mindestens geben, der sagt nein, das ist scheiße.
Dann liest das Buch oder guck den Film, weil genau diese Sachen sind da ein ganz großes Thema und da kannst du wirklich einen relativ realistischen Einblick kriegen, weil es ist ja wirklich auch, er schreibt ja Fakten.
Ja.
Ne? Ich glaube sogar, dass er ist auch gekündigt worden nach dem Buch, tatsächlich. Und die wollten sogar eine einstweilige Verfügung schreiben, dass er das nicht rausbringt.
Ja.
Irgendwie war richtig ein Eklat um dieses Buch erst. Ich glaube, es kann auch sein, dass das nochmal extra gepusht hat auch. Ne? Also es ist schon sehr, sehr schonungslos.
Mhm.
Aber gut, wenn man sowieso ein Problem mit dem Ganzen hat, dann fühlt man sich da natürlich bestätigt. Leute, die da sehr blauäugig drangehen oder die das vielleicht gar nicht so ahnen, die gucken wahrscheinlich doof, wenn sie das sehen oder lesen, dass das schon eine ganz krasse Branche ist.
Mhm.
Ne? Zumindest auf diesem Level. Ich glaube, wenn du jetzt hier in einer kleinen städtischen Pizzle-Agentur arbeitest, da ist das vielleicht noch nicht so spürbar, aber wenn du dann in die Großstädte gehst.
Big Money.
Ja, genau. Ja.
Sehr gut.
Genau, ja.
Bin ich jetzt dran?
So viel dazu, ja.
Ich frage mich schon die ganze Zeit, was nimmst du denn jetzt als nächstes? Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Soll ich dir vielleicht erst noch eine Frage stellen?
Ah, das mach doch mal. Ja, genau.
Vielleicht hast du ein schönes Lieblingszitat aus einem deiner Lieblingsbücher?
Tonnen.
Ja? So also eins, was dir pauschal ganz, einfällt?
Nee, okay. Das glaube ich nicht. Aber ich gehöre zu den Leuten, die früher tatsächlich in den Büchern Sachen angestrichen haben.
Mit gelbem Marker?
Das war dann nicht so wissenschaftlich.
Okay.
Ja, so mit Kuli oder auch mal mit Bleistift. Mhm. Was viele ja ganz schlimm finden, würde ich heute auch nicht mehr machen.
Mhm.
Heute packe ich dann irgendwie so Zettelchen so zwischen die Seiten, die dann verstauben. Genau. Oder ich hatte dann auch mal so eine Phase, wo ich dann alles in so ein kleines Büchlein geschrieben habe und so. Ja, da müsste ich jetzt mal nachgucken, ob ich die noch irgendwo habe, aber mir fällt so...
Hast du jetzt keins
Nein, das nicht. Mhm. Nein, aber ich meine, ein gutes Buch hat viele solcher
definitiv.
Stellen.
Ja, ja. Es ist schön. Manchmal ist das so. Manchmal hat man ja dann gleich irgendwie plötzlich
hast du denn
so
einen
Geistesblitz. Nee. Ich müsste auch jetzt echt überlegen.
Schade, hättest du es mal angekündigt, dann hätte ich was mitbringen können.
Ja, stimmt. Hätte ich mal ankündigen sollen. Ja. Manche Fragen sind vielleicht wirklich nicht verkehrt, vorher anzukündigen.
Ja, so, und du kannst dir jetzt mal, also ich lasse dich mal entscheiden.
Ja.
Ich nenne dir jeweils das Erscheinungsjahr des Buches und du sagst mir, was dich jetzt gerade eher anspricht.
Okay.
Wir haben einmal 1957 und einmal 1991.
Ich würde mich
es tut so gut, wenn man so Verantwortung abgeben kann.
Ja, deshalb lasse ich dich auch nachher noch mal losen.
Ja, sag mal, was willst du?
Tja, ey, das ist...
Ich meine, beides kommt dran, ne?
Nur ja, ja, klar.
Mal zuerst.
Ich würde jetzt mal pauschal Tor 2 nehmen, weil es näher an meinem Alter ist. Ja.
Ah ja, okay, gut. Generation X.
Oh, geil.
Douglas Copeland.
Geil. Habe ich nicht gelesen. Aber viel drüber gelesen und ich werde es auch noch lesen. Also es steht auf meiner To-Read-Liste.
Ja, sehr gut. Ich habe es
du hast
dabei.
Es dabei.
Ich habe es dabei, natürlich. Allerdings auf Deutsch. Und ich glaube fest, eigentlich grundsätzlich, aber hier insbesondere, dass dieses Buch im Original gelesen werden muss.
Ja.
So.
Das glaube ich auch. Ich glaube bei Copeland sowieso, dass die Sachen im Original gelesen werden sollten. Ne?
Guck mal, damals habe ich auch reingeschrieben, 1994 habe ich es gelesen, da war ich 17.
Ja.
Ich glaube, dass ich damals auch vieles nicht verstanden habe.
Ja.
Weil, naja, vielleicht vorweg, also Generation X ist ein Begriff, der irgendwie doch vielen geläufig sein dürfte.
Eine Generation geprägt.
Genau, genau. Und der Begriff selbst... Generation X kam auch schon früher schon mal irgendwo vor, also unter Soziologen beispielsweise, die versucht haben, bestimmte Generationen zu beschreiben, aber nicht so sehr im Detail. Also es kam immer mal wieder vor, dass eine ganz andere Generation als Generation X beschrieben wurde.
Ja.
In irgendwelchen Abhandlungen oder so. Dann hat es eine Band gegeben, nämlich Billy Idol's Band Generation X, sehr hörenswert auch.
Ja.
Und irgendwann kam dann Douglas Copeland um die Ecke. Und hatte sich schon mal Gedanken dazu gemacht im Vorfeld und sich gefragt, warum ist es eigentlich so, dass seine Generation nirgends wirklich auftaucht, wenn Generationen beschrieben werden. Also es gab als Vorgängergeneration die sogenannten Babyboomer, vielleicht sagt ihr das was, in den USA jedenfalls. Und da ist auch schon so ein bisschen die Krux an der Sache, weil die eine Generation ist ja nicht unbedingt vergleichbar mit der anderen zeitgleich stattfindenden in einem anderen Land.
Ja, stimmt.
Ne? Also es kommen ja viele Faktoren ins Spiel, wenn es darum geht, ein Lebensgefühl zu beschreiben. Mhm. Also die 68er in Deutschland waren eine andere Sache als die in den USA, zum Beispiel, obwohl sie viele Gemeinsamkeiten hatten, war der Ursprung doch dann doch ein anderer. Mhm. Ne? Oder in Frankreich oder in der Tschechoslowakei oder wo auch immer.
Ja.
Douglas Copeland beschreibt seine Generation aus US-amerikanischer Sicht.
Mhm.
Also diejenigen, die... Ach so, was das Jahr betrifft oder die Generation, die er beschreibt, beginnt es etwa so mit den frühen 60ern, Geburtenjahrgänge betreffend, und endet mit den frühen 80ern. Das ist immer so das, was die Generation X so ein bisschen einfasst.
Ja.
Ja? Davor hat es eben die sogenannten Babyboomer gegeben und dann eben diese Generation X, die er dann beschreibt. Also das war dann so nach seiner Sicht die erste Generation, wo es vermehrt zu Scheidungen in Familien gekommen ist, wo Werbung eine größere Rolle gespielt hat, im Fernsehen beispielsweise oder in Printmedien, wo dann auch Kinder und Jugendliche verstärkt Zielscheibe von Werbung wurden.
Ja.
Arbeitende Eltern, also nicht mehr die Mutter, die als Hausfrau zu Hause ist, sondern auch die Mutter, die arbeitet, unter Umständen auch alleinerziehend arbeitet.
Mhm.
Und dann die sogenannten Schlüsselkinder zu Hause, also die Kinder, die eben ihren Schlüssel bekommen, weil halt keiner zu Hause ist und sich dann irgendwie erstmal selbst versorgen. Mhm. Solche und ähnliche Sachen fallen eben auf diese Generation oder treffen auf die Generation X zu. Mhm. Und er hat sich dann irgendwann hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt so ein Buch. Und das Buch Generation X, der Untertitel ist Geschichten für eine immer schneller werdende Kultur. Mhm. Könnte auch heute geschrieben worden sein. Ne? Ja. Und das habe ich, als ich es jetzt mal so ein bisschen durchgelesen habe, nicht komplett, aber so ein bisschen angelesen, habe ich gedacht, Mensch, also vieles davon ist wirklich was, was viele Heranwachsende bemerken an ihrer Generation, an ihrem Umfeld irgendwie. Ja. Drei Figuren spielen die Hauptrolle in diesem Buch. Das ist einmal Andy, der Protagonist, also die Hauptfigur. Mhm. Der wohnt in Südkalifornien in so einem Bungalow mit seinem Hund. Der fragt sich ganz zu Beginn des Buches, warum seine Hunde so einen komischen gelblichen Schleim ums Maul haben und vermutet, dass die bei der sogenannten Schönheits-OP-Farm um die Ecke immer in den Abfällen schnüffeln und da irgendwelche abgesaugten... Mm. Naja, ich will es nicht weiter ausführen. Also das allein zeigt schon, wo wir uns befinden. Nämlich
Botox dort.
Genau, ja, Botox gab es damals noch nicht.
Nee, stimmt.
1991, aber die schrecklichen Vorläufer sozusagen.
Ja.
Und dann gibt es noch zwei andere Leute, nämlich Dag, ein Freund von ihm, und wie heißt die Freundin? Claire, meine ich, genau. Und die drei gehen irgendwann auf ein Picknick und so entspinnen sich Geschichten, die sich einander erzählen, die sie erlebt haben oder die sie auch fantasieren. Mhm. Und die Erzählperspektive wechselt dann eben das Buch hinweg zu den anderen beiden Figuren dieses Buches. Und es geht, ja, wie gesagt, eben um Geschichten, die sie erleben, um das Sezieren ihrer Alltagskultur ganz stark. Also bestimmte Begriffe wie Mac-Job, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es scheint damals eben durch Copeland auch so ein bisschen in den aktuellen Sprachgebrauch hineingewandert zu sein. Das ist eben so ein, ich glaube, hier wird es auch definiert. Genau, zum Thema Definition, das Buch ist so aufgemacht, dass es eben die verschiedenen Kapitel gibt, die auch alle ganz interessante Titel tragen, dazu komme ich gleich nochmal. Und an den jeweiligen Seitenrändern des Buches finden sich dann nochmal kurze Definitionen von bestimmten Begriffen, die Copeland selbst im Grunde genommen da erschaffen hat. Also,
da gab es einiges, ne, was da, glaube ich, auch so Wellen geschlagen hat. Ne,
das kann gut sein. Also allein schon der Begriff Generation X ist dann eben durch die Decke gegangen.
Ja.
Ne? Und er hat eben diese Generation so ein bisschen umschrieben und es fiel eben so in die gleiche Zeit, wie bestimmte Bands eben auch Auftrieb bekamen, also Stichwort Seattle und so weiter. Aber auch Indie-Filme werden genannt, wenn es darum geht, diese Generation so ein bisschen zu beschreiben. Copeland selbst hat sich eigentlich danach verwehrt, als Sprachrohr für eine gewisse Generation zu gelten.
Ja.
Also ähnlich wie Salinger sich verwehrt hat, hat auch Copeland Abstand davon genommen. Dem ist es ein bisschen besser gelungen. Also der ist dann so ein bisschen in seinen Kunstbetrieb abgewandert. Der hat zwar auch weitere Bücher geschrieben, dazu komme ich gleich nochmal kurz.
Ja.
Aber hat sich nochmal so ein anderes Ventil auch nochmal gesucht für seine Kreativität.
Ja.
Aber ich kann mal hier so ein paar Titel vorlesen. Also es beginnt gleich mit Die Sonne ist dein Feind oder Unsere Eltern hatten mehr. Gib es auf, die Vergangenheit zu recyceln. Ich bin keine Marketing-Zielgruppe. Gib deinen Job auf. Mit 30 gestorben, mit 70 begraben. Und so weiter und so fort. Ja? Oder Shopping heißt nicht kreativ sein. Und so weiter und so fort.
Ja.
Und genau, das letzte Kapitel heißt 1. Januar 2000. Also das Jahr 2000, du erinnerst dich vielleicht, war ja irgendwie ein großes Mysterium damals. Und dann zwischendurch gibt es auch immer mal wieder so an Pop-Art erinnernde kleine Zeichnungen.
Ja.
Genau, Roy Lichtenstein ist hier zum Beispiel abgebildet oder ihm nachempfunden.
Ja.
Mit einer Sprechblase, also man sieht hier eine Frau, die Kaffee trinkt und so ein bisschen zur Seite blickt und aus einer Sprechblase kommt dann der Spruch, mach dir keine Sorgen, Mutter, wenn die Ehe scheitert, können wir uns immer noch scheiden lassen. Ne? Also vieles davon ist aus heutiger Sicht vielleicht auch schon so ein bisschen, ach ja, kennt man. Ne? Aber wenn man vielleicht so Mitte 20 ist oder Anfang 20, dann kennt man es unter Umständen eben noch nicht. Dann macht man sich zum ersten Mal Gedanken, was so die, dass das alltägliche Umfeld betrifft. Ich gucke mal hier gerade, also ich hatte mir aber auch eine Sache aufgefallen, hier ganz zu Beginn, das kann ich auch noch mal kurz als Zitat vortragen. Momentchen, wo haben wir es denn? Wie gesagt, also die Freunde sitzen dann eben beieinander und Andy, die Hauptfigur in dem Buch, beschreibt dann eben seinen Freund Dag und warum Dag an dem Morgen irgendwie besonders scheiße drauf ist, irgendwie, als sie sich halt treffen. So, schreibt hier, es war nicht das erste Mal, dass er aus einem Impuls heraus in dieser Art vandalisierte. Er hat eben im Vorfeld einen Wagen zerkratzt, dieser Freund Deck. Mhm. Der Wagen war butterfarben und trug einen Aufkleber, auf dem stand, wir verprassen die Erbschaft unserer Kinder. Eine Message, die Deck verdross, wie ich annehme. Denn wenn er 8 Stunden lang seinen Mac-Job, in Klammern geringe Bezahlung, geringes Prestige, geringe Würde, geringe Zukunftsaussichten, heruntergerissen hatte, war er immer gelangweilt und gereizt.
Geil.
Ja? Mhm. Ja, dieses Buch hat einfach Einzug in die Popkultur genommen.
Muss ich auf jeden Fall.
Der Titel, der Autor selbst auch, der hat danach eben noch ein paar andere Sachen geschrieben. Ja. Der Nachfolger zu Generation X war Shampoo Planet. Da nimmt sich quasi die jüngeren Geschwister der Generation X zur Brust, die dann schon ein bisschen anders drauf sind. Also die Generation X wird so ein bisschen beschrieben als, na, ich habe es ja gerade schon gesagt, in welchen Umständen sie groß geworden sind, jedenfalls in den USA. Und die eben so ein bisschen ja desillusioniert durch ihren Alltag trotten, nicht so richtig motiviert und eben oft von mies bezahltem Job zu mies bezahltem Job.
Ja.
Und die Geschwistergeneration ist dann eben so ein bisschen das Gegenteil, also dieses sehr konsumorientierte, aufstiegsbestrebte.
Erinnert mich eher an dann Faserland, die Kollegen, die da unterwegs sind.
Würde ja auch so ein bisschen passen, weil Faserland, was hast du gesagt, 95?
Ja.
Ne? Genau. Dann Mikrosklaven, Microserves.
Ja.
War das dritte Buch, das hatte ich, glaube ich, mal vor 10.000 Jahren mal geliehen.
Ganz genau.
Da geht es um die Computergeneration. Genau,
ja.
Also da geht es eigentlich darum, wie Leute für Microsoft arbeiten und wie halt die Leute sind und die ganze Smiley-Emoticon-Geschichte wird dann nochmal irgendwie seziert und erklärt und so. Also Copeland hat sich stark seiner Umwelt gewidmet und aktuelle Themen mal wieder aufgegriffen in Romanversionen sozusagen.
Ja. Ist er eigentlich, lebt er noch?
Der lebt noch.
Ja.
Es gibt auch ganz interessante Interviews mit ihm.
Ja.
Ich glaube, ich hatte letztens schon erzählt, es gibt auf YouTube ein Interview, das irgendwo, ich glaube in Dänemark oder so, auf so einer Bühne irgendwie aufgenommen wurde, wo er und Michael Stipe interviewt werden. Das ist irgendwie auch eine ganz geile Kombi.
Ja,
ja.
Da habe ich nachher auch noch einen heißen Tipp, aber dazu später. Ja, super. Also das ist definitiv ein Buch, auch was, wo, glaube ich, jeder auch schon mal was von gehört hat. Ne? Generation X ist so, finde ich. Also ich glaube nicht nur unser Jahrgang, sondern
das auch. Das glaube ich auch, ja.
Es ist so wirklich so ein Meilenstein irgendwie ein Stück weit, ne?
Ja.
Ja, ich muss es halt leider, ich habe es auch noch nicht gelesen, also ich müsste es lesen.
Also wie gesagt, ich glaube, dass es auf Englisch mehr Sinn macht.
Ja.
Ja, einfach weil Übersetzungen oft ein bisschen holprig daherkommen.
Ja.
Gerade auch, wenn es darum geht, Alltagssprache irgendwie zu übersetzen.
Ja, das ist immer schwierig, ne?
Weiß nicht.
Das ist aber deutschen Synchros auch immer sehr geil.
Auch besonders witzig, der Spiegel hat damals, also auf der Rückseite des Buches, sind dann so ein paar Ausschnitte aus Rezensionen nochmal aufgedruckt, wie das dann eben oft so üblich ist. Und der Spiegel hat geschrieben, der Kanadier Douglas Copeland hat einen Schlüsselroman über junge Sozialabsteiger geschrieben, Generation X. Und Cosmopolitan schrieb, ein moderner Fänger im Roggen. Alles ist ein möglicher neuer moderner Fänger im Roggen.
Geil.
Ja.
Wann hast du das gelesen?
94, also da war ich 17 und ich glaube, da habe ich das noch nicht so ganz geblickt.
Ja. Okay.
Und man muss auch sagen, dass die Art der Sprache, also wie er Sachen beschreibt, nach Generation X, glaube ich, auch vermehrt von anderen Autoren genutzt wurde.
Ja, okay.
Also ich glaube, dass es davor die Art von Geschriebenem in dem Sinne noch nicht so groß gegeben hat.
Ja. Mhm.
Also teilweise auch recht flapsig.
Ja.
Ist jetzt nicht wirklich poetisch oder so, ne? Ja. Also das muss man dazu sagen. Wer das erwartet, sollte es nicht lesen.
Ja,
es wirkt halt so ein bisschen so, als wäre man dabei.
Ja, sowas
und er,
mag ich eigentlich.
Und er beschreibt auch Kleinigkeiten sehr genau. Mhm. Also wie beispielsweise eben dieser Aufkleber auf dem Auto oder so. Ne? Also das zieht sich schon sehr durch das Buch. Ja.
Schön. Ja. Heißer Tipp. Wer es noch nicht gelesen hat, ich gehöre auch leider dazu. Ich muss es aber lesen, auf jeden Fall. Es ist auch, habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, auf meiner To-Read-Liste, die ich natürlich nicht dabei habe, passenderweise. Aber wo wir gerade bei muss man gelesen haben sind, es gibt so, da würde ich gerne zu einem Autor kommen, der, glaube ich, selbst Leute, die nicht lesen, kennen ihn einfach, weil er halt immer noch, ich sag mal, ich sag jetzt mal das Wort, eine lebende Legende kann man wahrscheinlich wirklich sagen, ist, denn ich glaube, kein Mensch hat mehr Bücher, Romane verkauft, geschrieben bestimmt schon, aber verkauft oder überhaupt vielfach, also vielfach, wie sagt man das denn jetzt?
Ich weiß nicht, was du meinst. Hund, Katze, Maus.
Ja. Also es ist, glaube ich, ist ein Autor, der einer der meistgelesensten Autoren, ja, glaube ich, ever. Mhm. Also behaupte ich jetzt einfach mal, wenn ich sage Stephen King.
Oh ja.
Und,
in jedem Jugendbuch, Jugendzimmerregal.
Definitiv.
Und mehrfach ich meine, vertreten.
Nun, man muss zu ja Recht? Dazu. Ja, zu Recht. Ne? Also er ist ja nun auch leider, gab es Zeiten, wo er immer nicht so wirklich ernst genommen wurde, weil man immer ihm so ein bisschen so dieses, ja, so trivial, das Triviale so ein bisschen auch unterstellt hat. Ne? Weil er hat nun mal wirklich, der Fokus liegt meistens auf Horror oder Grusel, aber auch eben nicht nur. Also er kann ja auch wirklich. Also er kann einfach super Geschichten erzählen, das muss man einfach sagen. Ne? Ja, Stephen King, definitiv ein Autor, den wahrscheinlich wirklich jeder kennt. Und selbst wenn man kein Buch gelesen hat, hat man mindestens einen Stephen King-Film in seinem Leben wahrscheinlich gesehen. Mhm. Geboren wurde der 47 in Portland, Maine. Maine ist der Bundesstaat, der auch in den meisten seiner Bücher Thema ist. Allerdings oft auch mit fiktiven Orten, die es nicht unbedingt gibt. Aber Maine, dort spielen wirklich, ich glaube, also die Bücher, die ich gelesen habe, da jede Story spielte da irgendwie ein Stück.
Sehr schön sein, Maine.
Ja, habe ich auch gehört, ja. War es aber auch noch nicht da. Ja, er schrieb auch unter anderem Pseudonym, nämlich unter John Swithin und Richard Bachmann, und ist vor allem bekannt für seine Horrorromane, die ihn zu einem der meistgelesensten, kommerziell erfolgreichsten Autoren der Gegenwart machen. Mhm. Und bis heute hat er irgendwie bis über 400 Millionen Bücher verkauft, die in über 50 krass. Sprachen sehr übersetzt krass. Worden sind. Das ist schon.
In über wie viele Sprachen?
50.
50. Mhm.
Das ist schon viel. Ne? Dann noch ein Fun-Fact. Es gibt eine Band, die heißt Rock Bottom Reminders, und die besteht aus Schriftstellern, unter anderem Stephen King. Und berate mal, wer da noch mitspielt. Nämlich Matt Groening von der Simpsons. Mann, die anderen Namen sagen mir alle nichts hier. Casey Goldmark, Amy Tan.
Doch, Amy Tan ist bekannt.
Ja.
Die hat. Das haben wir, ich habe da letztens noch meiner Mutter von dem Buch erzählt, weil wir das, glaube ich, in der Schule gelesen haben. Hat die nicht The Joy Luck Club geschrieben?
Das sagt mir nichts.
Ist auch verfilmt worden.
Ja.
Mhm. Ich glaube.
Okay.
Vielleicht auch nicht.
Ja. Also auf jeden Fall gibt es halt eine Band, ja, ne, wo halt nur Schriftsteller sind. Also Dave Barry ist noch dabei, Ridley Person, Mitch Albom, Josh Kelly. Genau. Ja. Ich wollte mal ganz kurz so einen kleinen Abriss dessen machen, welche Bücher ich selbst gelesen oder welche Filme ich gesehen habe. Ja. Und da würde ich mich nämlich gleich freuen, wenn du gleich auch deinen Senf dazu geben könntest. Ja. Carrie habe ich beides, Buch gelesen und Film gesehen.
Ja.
Und, was fandst du besser?
Ich habe zuerst das Buch gelesen.
Ja, ich auch.
Und ich glaube sogar, es war das erste Stephen King-Buch überhaupt, das ich gelesen habe.
Ich glaube sogar bei mir
in einem
auch.
Alter, das mich Carrie sehr nah hat fühlen lassen. Also ich war auch irgendwie 14 vielleicht, oder so, als ich das gelesen habe. Und ich fand das super.
Ja, super geil.
Ich fand das einfach toll.
Ja.
Und die Verfilmung Sissy Spacek, glaube ich, in der Hauptrolle.
Ja,
ne?
War auch super.
Grandios.
Ja, definitiv.
Ich meine, wer kann das Bild vergessen? Ja. Sie mit blutüberströmtem Kopf auf dem Prom.
Ja, das ist so. Das ist wirklich ikonisch.
Wirklich, ja.
Brennen muss Salem. Habe ich
nicht gelesen.
Nur das Buch gelesen. Mhm. Shining habe ich nur den Film gesehen.
Buch und Film. Mhm. Jack Nicholson, ne?
Was fandst du da besser?
Oh Gott, das ist schon so lange her. Also, ich meine, was fand man besser? Ein Film, wo Jack Nicholson mitspielt?
Doofe Frage, ja, stimmt. Ne? Ja. So. Also der Film war großartig, definitiv.
Ja, aber das Buch fand ich auch toll. Also, das fand ich auch sehr spannend. Und,
Das müsste ich eigentlich noch lesen. Also, ich würde es auch gerne lesen. The Stand habe ich das Buch gelesen. Nee, da gibt es keine Verfilmung zu, glaube ich. Da wollte ich auch gleich noch mal kurz drauf eingehen, weil es ein super Buch ist. Nachtschicht und Katzenauge, das sind Kurzgeschichten-Sammlungen, habe ich sowohl die Bücher als auch die Verfilmungen gesehen, wobei die Verfilmungen nicht jede Kurzgeschichte behandeln, sondern nur so ein Auszüge. Mhm. Feuerkind habe ich nur den Film gesehen, mit Drew Barrymore.
Ach stimmt, da habe ich weder gesehen noch gelesen.
Krasser
auch
Film.
Auch da gibt es halt Bilder, wo man sagt, ja.
Cujo habe ich auch nur den Film gesehen. Schwarz habe ich das Buch gelesen. Christine habe ich nur den Film gesehen. Stand By Me, nur den Film gesehen. Mhm. Da hast du beides bestimmt, ne? Oder hast du das Buch auch gelesen?
Nein, habe ich nicht, nur den Film.
Mhm. Geschichten aus der Schattenwelt, nur den Film. Friedhof der Kuscheltiere.
Da habe ich gerade dran denken müssen. Ich dachte, krass, das war ein Mega-Hit irgendwie, Friedhof der Kuscheltiere.
Ja,
als ich Jugendliche war, das so.
Auf jeden Fall, ja. Ja, war auch ein super Film.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, war heftig. Mhm. Aber gut. Manchmal kommen sie wieder, habe ich auch nur den Film gesehen. Der Rasenmähermann ist so eine Geschichte. Das ist nämlich eigentlich eine Kurzgeschichte aus, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es aus Nachtschicht oder aus Katzenauge war. Da habe ich nur den Film, da habe ich die Geschichte gelesen und den Film gesehen. Es hat aber beides überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. Also bis auf die Namen der Protagonisten und dass es eben einen gibt, der da Rasen mäht, haben die wirklich nichts miteinander zu tun. Ja. Da hat Stephen King sich auch im Nachhinein darüber bruskiert, dass sein Name da auftaucht in der Score. Ich fand den Film geil. Heute ist er, ich kann schon verstehen, warum Leute den nicht geil finden. Mhm. Jeff Fahey spielt die Hauptrolle. Kennst du bestimmt vom Sehen. Pierce Brosnan spielt
mit. Ja, den kenne ich.
Genau. und der Film behandelt eher so, da geht es um so einen leicht unterbelichteten Rasenmähermann, der eben mit Hilfe von virtueller Realität intelligenter gemacht wird. Und das ist ein ziemlich, gerade sehr jetzt heute, sehr zeitgemäßes Thema. Obwohl der Film aus den 90ern ist, hat er schon viel vorweggenommen, was da wohl möglich sein könnte. Das fand ich halt besonders interessant daran. Aber das Buch hat eigentlich eine ganz andere Story. Die Geschichte meine ich. Ja, Schlafwandler habe ich nur den Film gesehen. Der Talisman habe ich nur das Buch gelesen. Die Verurteilten habe ich nur den Film gesehen, der allerdings auch großartig ist. Ich glaube, das ist auch übrigens einer der höchst gewerteten Filme auf IMDb.
Echt? Hast du den gesehen? Nein, habe ich nicht. Wer spielt denn da mit?
Morgan Freeman zum Beispiel.
Ist das denn Horror dann?
Nein.
Nein, ne?
Nein, ja, es ist so ähnlich wie The Green Mile.
Ah,
ist eher so ein,
ich weiß. Und dann mit leicht Fantasy-Aspekten.
Genau,
so,
ne? Genau. Super Film. Wirklich super Film.
Das fand ich bei Green Mile sehr komisch, weil ich damit nicht gerechnet habe. Das
war auch ein geiler,
was geht denn jetzt
war auch ein geiler Film.
Ja, ist ein guter Film.
Der von Neat habe ich nur das Buch gelesen. S beides. Also S habe ich sowohl das Buch als auch den Film gesehen. Ich muss gestehen, das Buch ist großartig. Mhm. Der Film hat mich ab dem zweiten Drittel extrem angekotzt.
Ah.
Also vor allen Dingen der alte Film. Ja. Der neue Film, der ist in zwei Episoden unterteilt. Ja. Die erste Episode war großartig bisher. Also bisher haben sie alles richtig gemacht. Mhm. Ich hoffe, dass sie den Rest jetzt auch.
Weil die letzte Neuverfilmung.
Kommt noch ein Teil.
Ah, das wusste ich nicht.
Hast du gesehen?
Nein, ja. Ich habe weder es gelesen noch. Aber das ist das Krasse, weil für mich früher, also als Stephen King kam ja unter Ende der 80er zum ersten Mal. So.
Ja.
Und es war das Buch.
Ja.
Das Buch der Bücher zu der Zeit.
Ich habe es mehrfach gelesen.
Und ich habe es nicht gelesen und auch die Verfilmung nicht gesehen.
Okay.
Aber ein befreundeter
Freund.
Ja, von uns beiden, ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, hat das Buch kürzlich.
Das ist aber nicht der, den ich denke.
Doch, bestimmt. Nee, nein, nicht.
Also, okay.
Ich schreibe es dir gleich mal auf, aber ich glaube nicht, dass er genannt werden möchte.
Okay.
Der hat das nämlich, ich glaube, vor einem Jahr nochmal gelesen.
Dann weiß ich schon, wer es ist.
Und der fand das damals auch toll und hat jetzt aber doch bemängelt, dass es literarisch nicht besonders wertvoll ist.
Okay, das ist möglich.
Also, ja. Also aber darum geht es dabei ja auch nicht. Also bei Stephen King geht es jetzt nicht um Poesie.
Nein, es geht nicht. Nein, ganz und gar nicht. Ja. Ich finde halt, er hat eine krasse Bildsprache und man hat halt wirklich so. Ja, weißt du, das nimmt einen einfach mit. Also er nimmt einen wirklich mit und zwar meistens gleich von Seite 1 an. Und das ist so eine Sache, die ich ihm sehr hoch anrechne, weil ich ja nun manchmal auch sehr lesefaul bin und ein Lesemuffel bin. Aber wenn ich da ein Buch aufgeschlagen habe, dann habe ich das relativ schnell durchgearbeitet. Und es war wirklich eine Bibel.
Dick, ne?
Ja, also das war wirklich schon. Und ich weiß, ich habe es also mindestens zweimal gelesen, weil es einfach so eine geile Geschichte ist. Und da war ich und du kennst es vielleicht auch, und das betrifft auch nicht nur das Lesen. Also wenn man so gewisse Bilder im Kopf hat, irgendwie eine Vorstellung, wie etwas sein könnte, dann ist das bei mir manchmal so, dass ich dann denke, die Realität die Realität kann gar nicht so geil sein, wie ich mir das vorstelle.
Und also
so
die ist Realität im Sinne einer Verfilmung.
Zum Beispiel.
Ja, klar, ja? Das ist ja so ein bisschen auch so das Grundproblem bei Verfilmungen. Ne?
Gibt es auch andere Lebensbereiche.
Ich bin der beste Regisseur in dem Moment.
Ja, genau. Mhm. Ne? Das betrifft aber auch bei mir andere Situationen, also auch alltägliche Situationen, wo ich dann denke, muss das jetzt eigentlich erleben? Nein, muss nicht erleben. Ich habe es mir so schön vorgestellt. Und das war bei dem Film auch der Fall. Ja. Ne? Es fing wirklich geil an, die Darsteller waren wirklich toll und so. Und es hat mich auch echt sehr mitgenommen erst. Aber dann so gegen die Hälfte, da kippte das Ganze so. Und dann dachte ich, oh Mann, nein, warum denn bitte? Und dann habe ich mich schon fast geärgert, den Film gesehen zu haben. Da war ich dann sehr erleichtert, als ich jetzt die Neuverfilmung gesehen habe, weil da ist es doch noch mal eine andere Nummer. Also da kommt diese Beklemmung doch noch wesentlich besser rüber. Ja, so viel zu S, da will ich auch gar nicht so mehr zu sagen. Ich denke mal, jeder oder die meisten werden es kennen. Sie, genau das Gleiche, ne? Habe ich allerdings nur
den Film. Da habe ich auch nur den Film gesehen.
Der war natürlich auch großartig. Das Monstrum habe ich nur das Buch gelesen. Stark habe ich auch nur das Buch gelesen. In einer kleinen Stadt habe ich beides, also sowohl das Buch als auch den Film. Needful Things hieß das im Original. Supergeil auch, sehr empfehlenswert. Dolores habe ich nur den Film gesehen. Green Mile auch nur den Film. Ja, und dann kommen wir zu seinem Pseudonym, nämlich Richard Bachmann. Ich weiß nicht, ob du da was von kennst.
Ich glaube nicht, nein.
Okay, also die Bücher, die ich gelesen habe, war Todesmarsch, Amok, Der Fluch und Menschenjagd. Da habe ich allerdings nur den Film gesehen. Der hieß allerdings als Film hieß Der Running Man mit Arnold Schwarzenegger. War auch nicht so ganz nah am Buch dann. Also laut des Internets ist das so. Ich habe, wie gesagt, das Buch nicht gelesen, sondern nur den Film gesehen. Aber ich wollte was zu Todesmarsch sagen, weil Todesmarsch war das Buch, was ich nach S gelesen habe. Und das war nämlich lustigerweise auch nur deshalb gelesen habe, weil ich irgendwie erfahren habe, dass Richard Bachmann Stephen King war und dass ein Kumpel von mir meinte, lies dieses Buch. Und das Tolle ist, also dieses Buch ist wirklich so von der Schreib, wie es geschrieben ist und wie es die Geschichte, die es erzählt, es fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Das spielt in der nahen Zukunft und die Menschen sind verarmt, die Macht hat das Militär. Und an der Spitze steht der sogenannte Major. Es gibt ja in seinen Geschichten oft immer so das personifizierte Böse in irgendeiner Form. Und in diesem Fall ist es halt dieser Major. Und der organisiert jährlich einen Todesmarsch, bei dem aus 100 ausgewählten Kandidaten einer überlebt. Nämlich der dann am Schluss im Ziel ankommt. Ne? An dem Wettkampf nehmen nur männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren.
Darf ich mal kurz dazwischenhaken?
Ja.
Ich muss gerade an... Gott, wie heißt denn diese Filmreihe? Die ich nie gesehen habe. Mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle.
Ach, die Tribute von
Panem. Genau.
Ja, das.
Ist das nicht so die
das
Story?
Das geht in so eine Richtung, ja. Ne? Das stimmt. Hm. Das ist zwar mehr so die Olympischen Spiele auf Leben und Tod, aber so stimmt das schon
mit
recht.
Mit Jugendlichen,
ja.
Ne?
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, jetzt wo du sagst.
Frechheit.
Ja, unverschämt. Ja, auf jeden Fall. Jeder Läufer. Der viermal in Folge unter 4 Meilen pro Stunde läuft, wird erschossen. Ja, das ist also Auflage. Und dem Sieger des Todesmarsch wirkt lebenslanger Luxus. Ne, also was man so möchte, gerne. Der Protagonist ist der 16-jährige Jugendliche Raymond Davis Garrity aus Pownall, Maine. und freundet sich mit einer kleinen Gruppe von einer Jugendlichen an. Und auf die wird also auch errichtet der Stephen King bzw. Richard Bachmann seinen Fokus. Und am Beginn ist den Gehern der tödliche Ernst zwar bekannt, aber nicht richtig bewusst. Und zeitweise fiebern die sogar den ersten Erschießungen entgegen. Und später dann zucken sie jedes Mal zusammen, wenn es passiert. Und gegen Ende sind die restlichen dann so abgestumpft, dass halt nur noch ein weiterer Toter ist. Und Garrity verliert im Lauf des Wettkampfs, der nach mehr als 100 Stunden dann irgendwann vorbei ist, alle seine Freunde und Mitstreiter und kann den Wettbewerb nur in großer Not in letzter Sekunde gewinnen. Und er ist dann im Laufe dieses ganzen Dings da um seinen Verstand gekommen. Also er ist wirklich einfach komplett deranged. Und als der Major ihm dann gratulieren will, reißt er sich dann los und läuft in Richtung so einer schwarzen Gestalt, die ihn zu sich winkt. Irgendwie.
Und
also ja, irgendwie sowas. Ne? Also es ist wirklich geil. Das Besondere ist halt, dass das Buch aus der Sicht des Erzählers geschrieben ist und die Handlung wird ausschließlich chronologisch erzählt, von Start bis Ende des Marsches. Und das spielt sich halt in einem Rahmen von 105 Stunden ab, vom Anfang des Marsches bis zum Ende. Und gelegentlich werden ganz kurze Rückblenden benutzt, aber halt, das sind dann immer nur irgendwie direkte Reden oder gar seine Gedanken. Und es gibt keine gegenwärtigen Handlungsstränge, die abseits dieses Todesmarsches spielen. Also es ist wirklich nur darauf beschränkt, aber es macht das Ganze halt auch so fesselnd. Ne? Du kannst es nicht aufhören zu lesen, weil es so... Ja, du hast das Gefühl, du läufst da selber mit halt. Ne? Und am Stil und der Schreibart ist diese ungewöhnliche Vollständigkeit, in der King erzählt, herauszuheben. Jedes Ereignis, jede wichtige Handlung und jeder Dialog scheint irgendwie niedergeschrieben. So, das war, also es hat mich damals sehr gepackt. Das hat man auch relativ schnell durch, so Taschenbuchformat mäßig und ist sehr empfehlenswert.
Ist es auch verfilmt worden?
Ja.
Als Tribute von Panem.
Also nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube nicht. Ich glaube, es ist, eigentlich schreit es nach dem Film. Ne? Keine Ahnung, warum es nicht verfilmt wurde. Also er ist ja schon auch sehr eigen. Manchmal da will er ja auch gar nicht, dass er dann verfilmt werden. Oder er weigert sich dann auch, wenn er das sieht und sagt, das soll das jetzt sein. Oder nee, das kommt mein Name nicht runter. Da ist er schon sehr picky, ne? Was ja auch gut ist. Ja, und The Stand, das war das zweite dicke Buch, was ich gelesen hatte, das eigentlich vor S rausgekommen ist, aber erst im Nachhinein nochmal so eine Welle gekriegt hat. Da geht es auch so um den ewigen Kampf Gut und Böse. Es erzählt so ein bisschen so eine Dystopie von der Welt, die von einem Virus dahin gerafft wird. Und es überleben nur so ein paar Leutchen, die dann alle denselben Traum haben, beziehungsweise zwei wiederkehrende Personen in Träumen. Einmal so eine farbige Frau und ein relativ finsteren Typen. Sie steht so für das Gute und er steht halt für das Böse. Und die halt vorwiegend die farbige Frau sehen, die versammeln sich dann bei dieser farbigen Frau auf einer Farm. Während die überwiegend diesen finsteren Typen sehen, die werden nach Las Vegas gelockt. Und dann gibt es so diesen Showdown mehr oder weniger. Super geiles Buch auch. Ist, glaube ich, nicht verfilmt. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sollte mal verfilmt werden. Ist es dann aber, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, wirklich. Oder es gab mal eine Serie oder so.
Es kommt mir irgendwie so vor. Also mir kommt The Stand auch eher bekannt vor als was Verfilmtes. Aber vielleicht.
Es mag sein.
Klingt es auch nur so.
Also es ist auf jeden Fall sehr, auch wieder sehr, sehr geil geschrieben. Und ja, das war dann der zweite dicke Wälzer von ihm, den ich so aufgefressen habe, mehr oder weniger.
Ich finde, was ja auch ikonisch ist, ist dieses Porträtbild von Stephen King selbst. Das ist doch meist, ich weiß nicht, ich glaube, gibt es ein aktuelles Bild von ihm? Ich habe immer nur dieses eine Bild vor Augen, wie er da, hat er nicht auch eine Brille getragen?
Ja,
warte mal. So eine schwarze,
ich hatte den,
also mit schwarzem Rand.
Ja, warte. Ich hatte letztens noch gerade die...
Und so zur Seite gekämmten Haare oder so?
Ich hatte die Wikipedia-Seite noch. Da ist so ein Bild von ihm.
Ich meine dieses kleine da. Nee, das meine ich gar nicht.
Ach so. Du meinst das, was hier gerade schon war?
Das? Ja, genau.
Das kenne ich zum Beispiel nicht.
Sowas in der lustig. Art jedenfalls.
Ja.
Naja, ja. Der Stephen King.
Ja. Ja, also definitiv glaube ich, von dem habe ich auf jeden Fall einiges gelesen. Hast du Bücher noch gelesen von ihm? Also gibt es ein Lieblingsbuch von ihm, was du
hast? Naja, Carrie fand ich eben total super.
Ja. Ja.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es heute finden würde. Mhm. Ist halt auch lange her. Aber das hat mich richtig gepackt als Jugendliche.
Ja, das ist auch super. Also,
ja, weil es auch einfach die Grundstory ist dann auch gut. Also es ist nicht einfach nur Horror, sondern es wird noch eine Geschichte erzählt.
Ja, das meine ich halt. Das ist eigentlich das ist so der rote Faden.
Und auch so eine Alltagsgeschichte irgendwie. Ne? Also ob du nun Carrie nimmst als diese... Ja gut, so alltäglich ist es vielleicht nicht, weil er halt diese Psychomutter hat und
das
so.
Stimmt,
ne?
Ja.
Naja, oder auch sowas wie The Shining. Genau. Das beginnt eben erstmal so völlig tralala-mäßig, ne, mit diesem Auto, dann hat seine Familie da in die Berge fährt.
Das ist ja meist
und plötzlich
so.
Wird's übel.
Das ist ja bei S auch so, das beginnt auch so tralala und dann kippt die Stimmung recht schnell.
Ja,
ne? Ja, das ist, sowas finde ich halt immer geil.
Ein Meister seines Fachs.
Ja, da kriegt er mich dann auch schnell.
Ja.
Naja, und das war so. Da dachte ich, den müsste man mal erwähnen im Zuge dieser Sendung, weil ne, der ist schon, denke ich, so im, ist Kult irgendwo. Ne? Ja, ich werde mir jetzt, glaube ich, mal, da ja nun das Thema Hörbücher immer sehr, sehr boomt, schon seit langem, einfach mal ein paar Sachen mal als Hörbücher auch mal zu Gemüte führen. Also was kann man zum Beispiel super beim Autofahren machen, mal ein Hörbuch einlegen.
Meinst du? Lenkt das nicht ab?
Naja, schon. Aber ich weiß, als ich zum Beispiel vor 3 Jahren durch Amerika gefahren bin, da habe ich mir von H.P. Lovecraft das Necronomicon als Hörbuch mal gegeben. Das ist ja so eine der frühen Horrorliteraturwerke, die es überhaupt gibt. Sehr empfehlenswert. Ja. Also auch da wirst du viele Parallelen dann wieder zu Stephen King finden oder überhaupt zu dem Genre Horror und Grusel. Und was halt auch ganz, ganz großes Thema ist, ist, dass dadurch, dass das eben so alt ist, viele, die das damals gelesen haben, das nicht gerafft haben, dass das eine Fiktion ist, sondern dachten, das ist die pure Wahrheit. Und das ist halt auch noch, man macht es halt auch noch mal ein bisschen krasser. Ne? Ja, aber es war auf jeden Fall das Hörbuch toll. Ja.
Gut.
Ja, so viel schon mal dazu.
Die Entscheidung, was ich als nächstes besprechen möchte, hängt im Moment damit zusammen, dass ich gerne wieder mal Musik hören möchte.
Ja, das haben wir lange nicht, das stimmt.
Genau.
Das stimmt.
Das Buch selbst war jetzt nicht meine erste Wahl, aber passt gut zum Thema.
Ja.
Und zwar ist das von 1993,
ja,
nämlich Trainspotting.
Oh, schön.
Wurde auch verfilmt.
Ja, ich kenne nur den Film leider.
Nur den Film, okay. Mhm. Ich habe zuerst den Film gesehen und dann das Buch gelesen.
Ah, ja.
Irvine Welsh,
ja,
ein schottischer Autor,
ja,
ist hier nochmal besonders zu betonen, weil es nämlich auch in seinem Schreibstil ja, sich dort auch wieder niederschlägt.
Mhm. Geizt er mit Worten?
Ja. Also, was es bedeutet in diesem Fall, ist, dass er schottischen Dialekt schreibt.
Ach so, okay.
Und ich habe das Buch auch krass im Original gelesen und habe mich da so ein bisschen durchkämpfen müssen,
ja,
zu
das
Beginn.
Kann ich mir vorstellen.
Bis ich irgendwann geschnallt habe, für mich eine Technik, dass ich es auch verstehe.
Ja.
Also, es ist nicht komplett im schottischen Dialekt geschrieben, aber immer wieder halt gerade auch so die Dialoge, die er dann eben dort niederschreibt, mhm, sind im Dialekt geschrieben.
Mhm.
Und weißt du noch, wovon das Buch, der Film handelt?
Ja, also im Groben.
Im Groben schon, ja, ne? Das ist so eine drogige Clique.
Ja, ziemlich, ne?
Ziemlich,
ja,
genau.
Feierburschis.
Bitte?
Feierburschis.
Feier, achso, ich dachte,
die,
ich hatte
auf Feier, harte Drogen F-I-R-E stehen.
E. Nein, Feuer, ne? Ja.
Feier, genau. Feierburschis.
Genau.
Ja, die ja, harte Drogen.
Ja, zu Heroin, konsumieren, um genau zu sein.
Um ganz genau zu sein. Ja. Die harte Droge, ja, Nummer 1.
Genau. Das Buch. Oder anders gesagt, der Film hält sich schon stark an die Buchvorlage.
Ja.
Ich habe es jetzt nicht nochmal gelesen in der Vorbereitung, also ich erzähle jetzt so ein bisschen aus der Erinnerung heraus.
Mhm.
Aber auch im Buch spielt Mark Renton, also die Hauptfigur, die Hauptrolle.
Ja.
Und ich meine auch, er würde aus der Ich-Perspektive berichten.
Ja.
Und er ist so der Fixpunkt dieser Clique.
Fixpunkt.
Sorry, das war nicht so dumm. So ist es nun mal.
Mhm.
Also ist halt der Typ, der halt drückt, Heroin konsumiert, zusammen mit seinen Freunden. Und ich glaube, dem Film ist damals zumindest auch so ein bisschen vorgeworfen worden, das Ganze zu glorifizieren.
Ja.
Ein bisschen stimmt es ja auch. Ne? Also es kommt dann eben dann doch zu ein paar Szenen im Verlauf des Buchs und des Films, wo es dann doch auch ein bisschen härter wird und man sich denkt, okay, ist doch nicht so geil,
mhm,
drauf zu sein.
Mhm.
Jedenfalls nicht dauerhaft. Naja, es wird im Prinzip beschrieben, sowohl im Buch als auch im Film, wie eben diese Clique von jungen Mitzwanzigern konsumiert,
mhm,
und was sie tun, um diesen Konsum zu finanzieren,
mhm,
und wie so ihr Umfeld darauf reagiert und wie sie halt so ihr Leben leben. Ja. Kommen wir jetzt zur Musik.
Ja, so viel dazu.
Das war jetzt eine gute Aufregung.
Mhm.
Nein, also vielleicht mal zu Irvine Welsh. Also er ist mir schon relativ früher in den Sinn gekommen, als wir uns für dieses Thema entschieden haben,
ja,
weil ich ihn total mit Clubkultur in Verbindung bringe.
Ja.
Also in Trainspotting selbst spielt ja, oder auch, ich meine, es gab einen Soundtrack dazu, da spielt Musik eine große Rolle.
Ja.
Und es finden auch ein, zwei Szenen in Clubs statt,
ja,
wenn es um die Jungs geht. Und die weiteren Bücher, die Irvine Welsh geschrieben hat, da ist auch das Thema Nummer 1 Drogen und Clubkultur.
Okay.
Und alles eben so in den 90er Jahren halt.
Ja, ne? Ja.
Also habe nochmal notiert, was ich noch von ihm gelesen habe. Unter anderem war das, wo sind wir denn? Och, habe ich nicht notiert. Nett. Na gut, dann eben aus dem Stegreif. Was, Acid House, glaube ich, ist
ja,
ein Buch.
Ja, den Film habe ich auch gesehen.
Ach, gab es dazu eine Verfilmung?
Der ist
Guck
ziemlich durch.
Ja, ja,
ja.
So, das Buch war auch ähnlich. Ich glaube, es waren irgendwie, glaube ich, drei Geschichten in diesem Buch.
Waren,
ne,
auch drei Kurzfilme sozusagen, ja, guck, die hintereinander kamen,
ja,
und auch
das,
Darsteller,
ja,
aus Trainspotting dabei.
Ah, genau.
Mhm.
Und genau, das ist auch teilweise auch bei den anderen Büchern so, dass ich halt bestimmte,
ja, okay,
Figuren, Spud, glaube ich,
ja, ja, genau,
ne, der,
genau,
durchgeknallte.
Der ist, genau,
genau.
Das ist ja lustig.
Oder Marabou's Dog Nightmares, das fand ich damals ziemlich
das
gut.
Das kenne ich nicht.
Das spielte auf so zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen irgendwie so eine trippige Ebene des, der Hauptfigur irgendwie.
Ja.
Und das andere spielt so in der Realität irgendwie. Also es war, ich fand es damals echt gut. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es heute noch gut fände, aber
ja,
auf jeden Fall fand ich das wahrscheinlich auch insbesondere durch den Film Trainspotting dann nochmal das Ganze doch sehr stark Einfluss auf Popkultur genommen hat.
Ja, auf
und,
jeden Fall, ja.
Ne?
Es ja war ja auch bei dem Soundtrack schon so, dass da auch so stilistisch alles Mögliche dabei war.
Genau.
Gitarre, Punk, da war,
genau,
Elektronik, da war alles,
ja,
bei.
Und ich habe mich gefragt, was spielen wir denn?
Ja, das ist jetzt, da bin ich gespannt.
Und habe mich dann letztlich für das entschieden, wo man schon bei der ersten Note merkt, krass, ist Trainspotting. Mhm. Nämlich Born Slippy von Underworld.
Ich hab's geahnt.
Alles, was wir jetzt tun können, ist tanzen.
Ja. Viel Spaß dabei. Ja, also erster Ton.
Disco, Disco.
Genau, erster Ton und alles ist klar. Ne? Sofort sieht man Ewan McGregor verschwitzt durch die Stadt rennen.
Ja, stimmt, über Autos jumpen.
Genau, hinter ihm seine Kollegen, alle druff.
Ja.
Und ja, wo du gerade sagst mit der Musik, das ist natürlich so eine Sache, Ich hätte hier jetzt ein Buch, was auch eine Autobiografie ist. Mhm. Und da geht es nämlich um einen Menschen, der wohl einer seiner, der einflussreichsten seiner Zunft ist, mhm, im Bereich der Musik, mhm, nämlich als DJ. Mhm. Vielleicht dämmert es schon, um wen es geht.
Nein.
Nein. Es geht nicht um Westbam.
Mark O.
Nein, es geht um niemand Geringeren als John Peel.
Autobiografie?
Denn, ja, die Memoiren. Hm. Ja. Und jetzt greife ich mal in meine Zaubertasche.
Ja, hast du dabei? Er ist doch inzwischen verstorben, auch von gar nicht allzu langer Zeit.
Ja, genau.
Soll ich mal vorlesen, was hier drauf steht?
Ja.
Memoiren des einflussreichsten DJs der Welt. Hat er das selbst so genannt?
Nein.
Das ist
weil er hat es auch nicht, er hat es auch nicht zu Ende geschrieben. Seine Frau hat es zu Ende geschrieben. Weil
ist
er
das
war
die
noch
Frau
nicht,
hier im Hintergrund?
Ich glaube ja.
Mann,
er war. Ja, das ist so ein ähnliches Ding wie mit John und Yoko.
Ja.
Also sie hat quasi sein Lebenswerk vollendet. Mhm. Und weil er halt auch noch längst nicht fertig war, als er gestorben ist. Der ist geboren in 1939 in England, Birkenhead.
Und seit 39.
Und ist 2004 in Cusco, Peru gestorben, an einem Herzinfarkt.
Wann?
2004.
Mhm.
Doch schon 14 Jahre, ja.
Mhm.
Okay, aber der hatte halt, also der Name wird den meisten, denke ich, was sagen, die sich ein bisschen mit Musik beschäftigen.
John Peel Sessions.
Genau, mhm, sehr richtig. Das war seine Sendung, die ganz vorher Top Gear hieß. Mhm. Also, und die spiegelte von Anfang an halt so seinen persönlichen Geschmack wider. Er war halt einer der DJs, die wirklich nur das gespielt haben, was sie geil fanden. Und das hat ihn von allen anderen DJs eigentlich unterschieden.
Mhm.
Gerade was Radio betraf. Also, kennst du ja selber, im Radio läuft oft irgendwie Konsensmucke oder Charts oder wie auch immer. Aber selten mal, dass da jemand ist. Außer jetzt vielleicht mal so, wenn man so Klaus 4 auf 1 live nimmt, das ist auch so jemand, der gerne das
so Spartensendungen
spielt. Genau, ne, der auch viel das spielt, wo er Bock drauf,
mhm,
hat. Ich glaube auch, dass die so typentechnisch sehr nah beieinander sind, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall war also John Peel dafür verantwortlich, dass so Musikbewegungen wie zum Beispiel Punk, Reggae, Hip-Hop, dass die sich überhaupt über Radiofrequenzen verbreitet haben. Also ich glaube, wenn John Peel nicht geben würde, dann wären einige Musikrichtungen entweder komplett an uns vorbeigegangen oder wesentlich später erst aufgetaucht.
Mhm.
Das muss man schon mal sehr zugute halten. Ne? Ende der 70er war The Fall seine Lieblingsband,
mhm,
die ich übrigens auch über seine Peel Sessions überhaupt wahrgenommen habe. Dem blieb er auch bis zu seinem Tod treu. Und die Sendung war eigentlich, also ich habe die jetzt nicht permanent verfolgt, aber ich habe es schon sehr oft gehört. Und jetzt kommt eine Sache und da bin ich jetzt ein bisschen gefangen zwischen, ist es so oder ist es nicht so? Ich weiß aus Erzählungen, dass mein Onkel früher viel und meine Tante auch, jetzt, die sind jetzt nicht verpaart, sondern das ist der Bruder meines Vaters und die Schwester meines Vaters, die haben beide sind sehr musikaffin. Das heißt, bei beiden lief das zwischendurch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es mehr bei meinem Onkel oder mehr bei meiner Tante gehört habe. Man muss dazu sagen, dass die stilistisch sehr auseinanderdriften. Mein Onkel ist eher so der Rock- und Elektronik-Fan und meine Tante ist eher so die Soul- und
Funk-Fraktion.
Cool. Und da alles bei ihm ja Thema war, also er hat ja da keine Unterschiede gemacht bei den Genres, sondern er hat das, was ihn begeistert hat oder wo er neue Impulse wahrgenommen hat, das hat er halt gefeatured. Und ich weiß aber noch ganz genau, dass eben so ein paar Bands ich wahrgenommen habe, eben weil ich seine Sendung gehört habe. Dazu gehörte auf jeden Fall The Fall, dazu gehörte auch New Order.
Mhm.
Und darüber bin ich dann erst zu Joy Division, habe ich ja schon mal in irgendeiner anderen Sendung erzählt. Ich will mal gerade kurz aufzählen, welche Bands er so gefördert hat, weil das ist sehr interessant.
Ja.
Also dazu gehören zum Beispiel Atari Teenage Riot, FX Twin, Mark Bolan, David Bowie, Carcass, The Clash, The Cure, The Fall, Joy Division, Killing Joke, Napalm Death, New Order, New Model Army, Nirvana, Pink Floyd, PJ Harvey, Pulp, Roxy Music, Sex Pistols, Tangerine Dream, The Smith, The Sugar Cubes und Björk, Rod Stewart, T-Rex, U2, The Undertones, The Velvet Underground, The Wedding Present,
The Helga, White was willst du gleich spielen, wenn du.
Ja, das, was ich spiele, ist einfach, weil es mich persönlich betrifft.
Okay.
Da musst du gleich nochmal die Losfee, die Losfee sein. Ich wollte hier einen Zitat noch bringen, das ist, glaube ich, nicht der Klappentext des Buches direkt, aber es war auf einer Seite, im Internet zu lesen, das fasst es ganz gut zusammen, weil das Buch an sich ist schön zu lesen. Andererseits fand ich es etwas schade, dass es sind sehr viele so, ja, wie soll ich sagen, so Anekdoten drinne, die ich persönlich jetzt nicht so interessant fand. Deshalb habe ich einige Kapitel hier geskippt.
Warum fandst du den nicht interessant?
Mich hat mehr interessiert eben, was er so mit den Musikern und mit dem Ganzen, und es wird aber viel auch aus familiären Sachen und so erzählt. Schade, und das hat mich jetzt nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Deshalb habe ich so den ganzen Anfang zum Beispiel auch geskippt und bin eher so in der Mitte dann wieder eingestiegen. Mhm. Ansonsten ist es wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch, weil es einfach auch nochmal so alles auflistet.
Sind auch und Bilder drin?
Sind auch Bilder drin, ja. Kannst du gerne, kannst du auch ausleihen, wenn du willst.
Ja, ich würde es dann ja auf Englisch lesen wollen.
Ach so. Ja, aber, ja. Du kannst es ja auf Englisch übersetzen.
Ich werde es mir aufschreiben.
Genau. Also kurz mal das Zitat hier. Ja. John Peel ist der liebe Gott eines musikalischen Universums, das er eigenhändig geschaffen hat. Seine obsessive Suche nach dem Neuen in der Musik und seine Abneigung gegen Mittelmaß und Mainstream machten den Briten zum einflussreichsten DJ der Musikgeschichte. Mit seinen BBC-Sendungen, die weltweit zu hören waren, prägte er 40 Jahre lang Musikfans und Musiker. Unzählige Bands haben ihm ihren Erfolg zu verdanken. Ganze Genres wie Punk, Rap, Techno oder Hip-Hop hätten ohne ihn ein anderes Gesicht. Die Liste von Musikern, die er bekannt macht, ist endlos. Während der Arbeit an seiner Autobiografie, für die der englische Verlag über 2 Millionen Euro hinblätterte, starb John Peel unerwartet an einem Herzinfarkt. Seine Frau, die er liebevoll The Pig nannte, schrieb das Buch zu Ende. Genau. Und ja, also das fasst es eigentlich so ganz gut zusammen. Es ist wirklich ein Buch für Leute, die sich speziell jetzt eben für den Menschen interessieren, glaube ich, sehr interessant. Es sind mir ein paar zu wenig. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Details über die Bands und über so die, wie die abgehangen haben. Weil er hat ja ein eigenes Label auch gegründet, Strange Fruit Records. Da sind einige Platten erschienen von Bands, The Cure zum Beispiel. Dann diese ganzen Peel Sessions, die ja auch als Platte rausgekommen sind.
Stimmt, genau. Ne?
Die auch richtig mittlerweile teilweise hochgehandelt werden, je nachdem, welche Auflage oder welche Band es ist. Und ja, ich weiß, dass ich in relativ frühen Jahren mal auf so eine Platte gestoßen bin, auf einem Flohmarkt, nämlich auf die Peel Sessions von New Order. Mhm. Und damals war New Order bei mir so schon hoch im Kurs. Ich kannte aber mehr so die Hits, nämlich Blue Monday und Hasse nicht gesehen, kannte also nur die sehr poppige Facette und kannte gar nicht die vorgehende Punk, Post-Punk-Facette, wo sie ja herkommen, eben durch Joy Division auch, was sie ja vorher waren. Und deshalb habe ich hier jetzt von dieser Peel Sessions-Platte 2 Stücke rausgesucht und du darfst, wenn wir die Lose noch haben, sonst muss ich neue machen.
Ach so, gleich, Momentchen.
Mal gleich wieder ziehen.
Link. So, müssen wir das mal ein
bisschen zusammen. Genau.
Alles natürlich ohne Gewehr.
Richtig, ohne Gewehr.
Ja. Mhm. So, ich habe gezogen.
Wir haben gezogen.
Jetzt öffne ich das Zettelchen.
Sie zog.
Ja. Link 2.
Sehr schön. Eine gute Wahl, denn wir kommen zu einem meiner Lieblingsstücke von der Platte. Beides sind Lieblingsstücke, aber dieses ist ganz besonders. Das ist nämlich gleichzeitig eine Coverversion von einem Stück von Keith Hudson, der hat Reggae gemacht. Mhm. Und New Order hat nie Reggae gemacht. Mhm. Also deshalb ist das schon mal eine sehr eigenwillige Reggae-Interpretation. Und das war gleichzeitig das Lieblingslied von Ian Curtis.
Ah, okay.
Und das hören wir jetzt. Das Stück heißt Turn the Heater On. Und passt auch gut
zur Jahreszeit.
Jahreszeit. Viel Spaß damit.
Beat them all, gonna beat them all.
schon gleich viel wärmer, ne?
Ja,
jetzt, da die Heizung aufgedreht wurde.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Kohlen glühen. Ja. Ja, ganz tolle Version. Es lohnt sich auch mal, das Original anzuhören von dem Keith da, diese Reggae-Version. Einfach mal, um den Vergleich zu haben, wie New Order das interpretiert. Das ist ganz klar eine ganze Menge Wave hier drin. Und Wave und Reggae hört man in der Kombination sehr selten. Mhm. Fand ich ganz spannend.
Mhm. Passt auch gut. Mhm. Gut, wir verlassen die 80er Jahre und kommen ins Jahr 1957.
Oh, das ist
eine ganze Weile zurück. Was war denn da so los 1957? Es war Nachkriegszeit.
Ja. Die ersten Jahre waren noch nicht vorbei, ne?
Die fingen gerade erst an eigentlich, genau. Und das Buch, das ich jetzt vorstellen möchte oder ansprechen will, ist eigentlich schon in seiner Rohfassung Ende der 40er, Anfang der 50er entstanden. Mhm. Und zwar On the Road von Jack Kerouac.
Das sagt mir jetzt erstmal nichts.
Erstmal nichts?
Nee.
Na gut, dann erzähle ich dir mal was dazu.
Ja, sehr gerne.
Okay, ich dachte, okay, ich hatte mich ein bisschen gewundert, ob ich zu bekannte Bücher nehme.
Ja.
Ja, weil ich finde auch, dass On the Road von Jack Kerouac, oder Unterwegs auf Deutsch, sorry, vielleicht kennst du es auf Deutsch, Unterwegs.
Das sagt mir schon eher was, ja.
Ja, weil das eigentlich auch ein Buch ist, das ähnlich wie Der Fänger im Roggen sich so über die Generation hinweg gehalten hat.
Ja.
Es ist ein bisschen so, als hätte der etwas erwachsenere Holden Caulfield jetzt nochmal einen Auftritt in diesem Buch.
Ja.
Es handelt nämlich von Leuten, die unterwegs sind im Auto durch Amerika.
Ja.
Das Ganze ist halb autobiografisch, muss man sagen. Also der Autor Jack Kerouac war tatsächlich unterwegs im Auto mit Freunden durch die USA zu einer Zeit, also Ende der 40er Jahre, als ja, so eine neue Generation wieder aufbrach. Ne?
Ja.
Also vielleicht sagt der Beat und Beatniks was.
Natürlich.
Genau, und Jack Kerouac war einer der Mitbegründer dieser Generation.
Okay.
Also im Prinzip die erste coole Nachkriegsgeneration.
Ja. The Who und Konsorten.
Bitte?
The Who und Konsorten.
Ja, wobei die dann natürlich erst später
waren.
Später, ne? Also Stichwort Beat Club dann so als Sendungen und so weiter. Aber die klassische Beat-Generation, die Beatniks, das ist tatsächlich Ende der 40er und in den 50er Jahren entstanden.
Mhm.
Also William S. Burroughs,
sagt
ihr vielleicht was als Autor,
oder
Allen Ginsberg und solche Leute.
Ja.
Genau. Und das war eben die Clique, in der sich Jack Kerouac aufhielt damals.
Mhm.
Und genau, also es fängt eigentlich damit an, dass er, also die Vorgeschichte zu diesem Roman ist die, dass er eben unterwegs war mit all diesen Leuten. Und es einfach aufregend war, völlig losgelöst von gesellschaftlichen Zwängen, ihren Leidenschaften frönen, wie du jetzt gerade, genau, als heimlicher Major Tom-Fan, Peter Schilling. Wie sie eben quasi so ihren Lebensstil auf der Straße leben, unterwegs halt. Und Jack Kerouac hatte im Vorfeld schon ein Buch geschrieben und bekam dann irgendwann einen Brief von einem seiner Mitreisenden, den er total abgefahren fand. Also es war ein mehrseitiger Brief, ich glaube 17 Seiten umfassend oder so.
Ja.
Und er fand die Art des Schreibstils so geil und so ja, es hat ihn einfach angemacht.
Ja.
Das ist eben so völlig ohne, wie ich sagen, so ohne Regeln verfasst war. Also im Prinzip so das, was dem Freund halt so durch den Sinn ging, das hat er halt niedergeschrieben. Genau, aus dem Bauch heraus, Und das war da so cool, dass er dachte, okay, also ich könnte eben das, was wir so erleben, auf Papier bringen, aber in diesem Stil halt.
Mhm.
Und das hat er dann eben gemacht und rauskam eben On the Road.
Mhm.
Quasi die Bibel aller späteren, oder aller Freigeister, könnte man eigentlich sagen.
Mhm.
Jack Kerouac selbst und die ganze Clique um ihn herum, das spielt halt so vor allem in New York, in der Ecke spielt, hat sich so ein bisschen nach San Francisco verfrachtet, was so diese ganzen Schreiber betrifft. Und im Grunde genommen beschreibt er halt das Leben auf der Straße, also auf der Straße im Auto halt, jetzt nicht irgendwie als Hustler oder so, ne?
Ja. I see you rolling, the
genau. Und aber nicht nur auf der Straße, sondern eben auch irgendwie in irgendwelchen Wohnungen und so. Mhm. Und wie gesagt, also alle sind so in ihren 20ern und auf der Suche einfach nach dem wahren Leben, ne? Losgelöst von gesellschaftlichen Zwängen.
Ein bisschen Easy Rider auch.
Ein bisschen Easy Rider, nicht nur ein bisschen, denn Easy Rider ist auch stark geprägt und beeinflusst worden durch On the Road und viele andere kulturelle Errungenschaften, Bücher, Filme etc. Drogen spielen eine große Rolle. Wie überall, wenn wir von Jugendkultur sprechen, das ist so. Ja. Also ich glaube, vieles von dem, was wir heute so ein bisschen erwähnt haben, hat auch stark mit Drogenkonsum zu tun. Und eben auch On the Road, auch andere Bücher, die Carrick danach noch geschrieben hat, sind auch ins Deutsche übersetzt worden mit ganz schrägen Titeln. Also im Original heißt zum Beispiel das, ich glaube, Nachfolgewerk The Subterraneans, das übersetzt. Ja, übersetzt. Ich habe die deutsche Übersetzung zu Hause. Bebop, Bars und weißes Pulver.
Okay. Nicht nahe.
Total bescheuert, wie sich das ausgedacht hat.
Ja. Das ist echt bei deutschen Übersetzungen.
Ganz schlimm.
Ja, ganz schlimmer Film ja auch.
Ganz schlimm. Mhm. Genau, also das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und genau, so das Buch wurde geschrieben innerhalb von 3 Wochen. Also er hat das, die Grundzüge des Buches innerhalb von 3 Wochen geschrieben. Und zwar, wie es heißt, auf einer Papierrolle. Also er hat quasi nicht einzelne Papierseiten in seine Schreibmaschine gepackt, sondern eine endlos Papierrolle, um quasi diesen Stream of Consciousness so ein bisschen auch dann praktisch irgendwie umsetzen zu können.
Coole Idee, ja. Wie so eine Kassen...
Genau, wie so eine Kassenrolle. Ja, genau.
Kasserolle,
genau. Und es war auch Jack Kerouac, der diesen Begriff Beat quasi als Terminus sozusagen eingeführt hat in die Popkultur.
Ah, alles klar. Interessant.
Genau, sie haben viel Jazz gehört. Jazz war die Musik der Zeit.
Ja, definitiv.
Interessanterweise, also ich kann mit Jazz persönlich nicht so viel anfangen.
Sagtest du schon mal,
vielleicht
hast du die falschen Platten.
Dann. Vielleicht das. Es soll auch kein Hate gegenüber Jazz sein. Also ich habe jahrelang damit immer verbunden, so diese nächtlichen Radiosendungen, wenn man irgendwie mit Eltern unterwegs war und spät abends zurückkommt, dann lief irgendwie komische Musik im Radio, mit der man nichts anfangen konnte. Ich habe die Bedeutung von Jazz erst erfasst durch einen anderen Autor, nämlich einen Dichter, Langston Hughes, einer meiner Lieblingsdichter.
Ja.
Der wiederum hat auch in den 30er, 40er Jahren geschrieben. Mhm. In Harlem, New York, war ein schwarzer Dichter. Mhm. Und der hat viel Jazz gehört, wie viele andere auch zu seiner Zeit, viele junge Leute. Und was mir damals so im Gedächtnis geblieben ist bei der Autobiografie, die ich von Langston Hughes gelesen habe, ist, dass als er mal auf einen längeren Reisetrip gegangen ist, er vor allem seine Platten eingepackt hat.
Ja.
Shellac. Ja. Oh. Die hat er dann also in seinem Köfferchen hinter sich hergeschoben. Ich war da so niedlich, so diese Vorstellung.
Geil,
so wie wir damals Kassetten eingepackt haben, hat er halt seine schweren Platten mitgeschleppt.
Dabei,
genau, ja, so ähnlich. Das ist total. Also manche Sachen sind einfach Dauerbrenner irgendwie. Ne? Und das ist egal, ob das nur die 30er, die 50er oder die 80er waren.
Mhm.
Jugend ist Jugend.
Ja.
Ne? Mhm. Gut, kommen wir zurück auf Jazz. Also Jazz spielt eine große Rolle.
Mhm.
Und warte mal, Bebop ist auch eine Jazz-Art.
Ja, so, ich sag mal, schon so das Bindeglied zum Rock'n'Roll auch so ein bisschen. Ne?
Ja. Mhm. Also das war so eine Phase wohl, zu der die halt sehr viel Jazz halt gehört haben.
Ja.
Und das hat das Ganze auch nochmal so ein gewisses Tempo mit reingebracht.
Ja, stimmt, also das war auch ein bisschen abtempomäßiger.
Ne? Und das Tempo der Musik findet sich eben auch im Schreibstil wieder. Also es ist bewusst eben mit Beat halt geschrieben dahinter. So. Und es ist, glaube ich, auch relativ bald dann zu einem kommerziellen Erfolg geworden.
Mhm.
Und Jack Kerouac, ähnlich wie andere Autoren, die wir heute schon erwähnt haben, kam nicht so ganz klar darauf, dass er plötzlich das Sprachrohr einer ganzen Generation sein sollte und hat sich dann eben auch dann in Alkohol geflüchtet und so weiter und ist auch relativ früh verstorben ich glaube 1969 oder so.
Ja,
und so. Recht früh doch. Und dann eben auch an den Folgen seines Alkohol- und Drogenkonsums.
Mhm.
Aber ganz viele Kulturschaffende haben sich dann eben auch auf On the Road bezogen. Unter anderem hat der Keyboarder von den Doors gesagt, hätte es On the Road nicht gegeben, hätte es vermutlich auch die Doors nicht gegeben.
Oh, krass.
Also,
okay.
Wenn das nicht ausreicht, zu sagen,
das ist einflussreich,
so fasst euch damit. Überhaupt die gesamte Beat-Geschichte, die Beatniks, ist eine ganz eigene und aufregende Welt, die man erlesen kann.
Ja, da müsste ich mich auch mal mehr mit beschäftigen. Da kenne ich natürlich so die Eckpfeiler, aber ich kenne definitiv nicht alle Details und auch nicht die ganze Geschichte. Also das ist definitiv auch mal ein interessantes Thema.
Mhm. Und da, also auf die Beats folgten dann eben die Hippies, ne?
Das
war so.
Stimmt.
Ja.
Mhm. Das war dann auch ein fließender Übergang.
Mhm. Mhm. Ob jetzt die Beats in Deutschland oder die Beatniks in Deutschland irgendwie groß als Jugendkultur?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ich glaube schon.
Ja.
Also ich meine, es kam dann ja auch kurze Zeit später Kraut. Ne? Und Kraut war ja schon so eine Kombination eigentlich aus allem Möglichen. Und wenn du dir so Krautrock-Bands mal anhörst, ich meine, das ist dieser Oberbegriff, aber es ist schon sehr, sehr unterschiedliches Zeug. Da gibt es sehr krude Sachen, da gibt es aber auch Sachen, die wirklich richtungsweisend sind bis heute.
War das denn nicht aber eher so 60er dann?
Ja, es ging auch schon ein bisschen eher los, meine ich. Also schon so wirklich Anfang der 60er, Ende der 50er gab es schon auch in Deutschland einiges.
Ich hätte auch nochmal direkt, also ne, wir sprachen ja vorhin darüber, welche Fragen ich noch so habe und im Grunde genommen passen die erst so gegen Ende.
Ja.
Die Bücher, über die wir so gesprochen haben und darunter fallen auch Sachen, die du jetzt vorhin erwähnt hast.
Ja.
Was macht bei diesen Büchern den generationenübergreifenden Reiz aus? Also warum ist es so, dass ein Stephen King vielleicht auch heute noch gelesen wird oder ein Fänger im Roggen oder...
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also wenn ich jetzt was für Stephen King sprechen müsste, ganz klar einfach der Stil, in dem er erzählt. Und ich glaube, dass es ein sehr eigener Stil einerseits ist und andererseits aber auch einer, der viele Leute mitnimmt und anspricht. Und deshalb hat das vielleicht bis heute, also jetzt bei Stephen King sage ich das jetzt mal so, bei Fänger im Roggen ist es, glaube ich, eine andere Sache. Da ist es eher... Ja, der Inhalt, ne? Die
ein universelles Gefühl, das
genau.
Wahrscheinlich fast alle irgendwann befällt.
Glaube ich auch, das glaube ich auch. Genau.
Mhm.
Also das ist, glaube ich, was gibt es denn da noch? Da gibt es noch so zwei, drei Bücher, die könnte man da auch ins Feld führen. Die Bibel zum Beispiel. Nein, aber.
Ja, mehrere Generationen umspannt. Könnte man sagen, ja. Apropos, wir haben vorhin mal nachgesehen, dass natürlich am meisten verkaufte Werk weltweit ist die Bibel.
Die Bibel, ja. Nicht gefolgt vom Koran. Ne?
Ja, das war, glaube ich, auf Platz 3. Auf Platz 2 war, glaube ich, die Mao-Bibel.
Stimmt, ne? Das ist interessant, dass die noch vor dem Koran kommt. Ja.
Genau.
Aber gut, das liegt vielleicht auch daran, dass China einfach ein sehr großes Land ist.
Genau, und die UdSSR ist ja auch wahr und so.
Stimmt, ja.
Und viele andere Länder.
Ja.
Und meistverkaufte Platte, hatten wir vorhin recht.
Ja, war Thriller.
Thriller, genau. Und wir waren ganz erstaunt, dass sich drei Soundtracks auch in der Top Ten befanden.
Stimmt, das ist
nämlich
in der Tat...
Dirty Dancing.
Ja, das war eigentlich fast klar.
Die größte Überraschung auch irgendwie, oder?
Ich fand Bodyguard, der Soundtrack, war eher die größere Überraschung für mich.
Genau.
Also das,
und Saturday Night Fever,
ist natürlich auch geil.
Ja.
Also, ja, das ist schon definitiv... interessant, diese Bestseller. Wir haben jetzt nicht nach Filmen geguckt, aber ich meine, dass so einer der Filme, die zumindest in der IMDb ganz oben sind, ist definitiv Die Verurteilten. War zumindest vor einigen Jahren immer auf Platz 1. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ja.
Interessant.
Ja.
Und meine andere Frage ist die, ob diese Art der Literatur immer verknüpft ist mit Heranwachsenden, also dass die Protagonisten irgendwie Heranwachsende sind. Also bei den Sachen, die ich, deswegen kam ich vermutlich darauf, wenn mir das eben so als roter Faden auffiel, ist es definitiv so, bei allen Sachen, die ich heute vorgestellt habe. Und bei dir?
Bei mir, ja.
Mhm.
Stimmt. Also ich habe schon auch gerne solche Bücher, wo das so ist, aber ich mag auch Bücher, die so, jetzt wie zum Beispiel bei Faserland, die so eine...
Du auch dort. Ich meine, der Erzähler ist.
Ja, oder.
Ne, was jetzt mal so zwischen 16 und 30 oder
er
so.
Er hält sich schon für total erwachsen. Man merkt relativ schnell, dass es beileibe nicht ist. Aber jetzt bei 3990 zum Beispiel, der ist definitiv erwachsen. Und da merkst du, der hat irgendwie so gar keine richtige Vision mehr.
Mhm.
Ne? Das hat allerdings der bei Faserland halt auch nicht. Und das ist so, dass. Das ist so eine Sache, die kann ich mir für mich persönlich nicht vorstellen. Oder ich möchte da in meinem Leben nicht ankommen an einer Stelle, wo ich weiß, jetzt habe ich keine Vision mehr, jetzt habe ich keine... Deshalb nimmt mich das vielleicht dann auch immer so mit, wie ich immer denke, wie kann das passieren, dass jemand halt einfach so... Ja.
Nur noch im Leerlauf ist.
Ja, genau, genau. In so einem, in so einer Endlosschleife irgendwie. Ne? Ja, und bei Stephen King ist es ganz klar, da sind es einfach die Geschichten...
Aber auch dort spielen oft junge Leute
eine Rolle,
ne? Also Carrie,
S. Definitiv. Es ist immer dieser endlose Kampf gut gegen böse, ne? Klar,
das ist. Und oft sind eben junge Leute noch kämpferisch und wollen sich gegen das Böse stellen.
Ja, stimmt. Ne? Da kommen wir aber auch gerade noch zu meinem letzten Thema. Ja, wir kommen schon wieder zum Ende der Folge und ich hatte ja noch was aufgehoben fürs Ende. Nämlich jemanden, den ich fast in jeder Folge wahrscheinlich schon erwähnt habe. Nämlich an meinen persönlichen Lieblingsregisseur David Lynch, der ja gleichzeitig auch Autor ist, beziehungsweise sein Kollege Mark Frost, der ja auch Autor ist, die ja zusammen Twin Peaks erschaffen haben. Und ich wollte das Phänomen nochmal zum Anlass nehmen, als popkulturelles Phänomen nochmal besonders hervorzuheben, Twin Peaks, weil da ja ein Universum geschaffen wurde, welches bis heute, ich sag mal, jeden Vergleich einfach... Wie sagt man? Scheut?
Aha, jeden Vergleich scheut.
Ja, ja. Kann man sagen.
Ich glaube schon.
Weil es einfach so outstanding ist und viel kopiert, aber nie erreicht wurde. Und vor allen Dingen, weil ein Universum geschaffen wurde, was wirklich einfach, wo ich auch keinen Vergleich habe, einfach wenn man auch die Bücher hier mit ins Spiel bringt. Weil, wie du vielleicht weißt, gab es zu der Serie ja auch bei Büchern.
Nee, habe ich nicht gewusst. Nee.
Okay, also es gibt zum ersten beiden Staffeln gibt es die Tagebücher der Laura Palmer.
Oh ja, das doch.
Kannst dich vielleicht noch
erinnern. Ich kann mich erinnern. Mhm. Vor allem, glaube ich, ist es dann auch immer in der Werbung gezeigt worden oder
genau,
so.
Genau, wo ganz viel Hintergrundinformationen eben über Laura Palmer, die so im Film oder in der Serie eben nicht so durchschimmerten, die wurden da nochmal genauer erörtert. Genauso gab es zur letzten aktuellen dritten Staffel ein Buch, nämlich die geheime Geschichte von Twin Peaks.
Durch die beiden Ursprungsautoren auch geschrieben, also von den beiden.
Von Mark Frost speziell.
Und? Also ein bisschen wie bei Star Wars, wo es ein Sekundäruniversum gibt.
Sozusagen, genau.
Oh, das ist aber hübsch.
Das ist sehr hübsch.
Ja, ich habe hier gerade das Buch in den Händen und...
ich dachte, ich trumpfe heute auch mal auf.
Da darf auf keinen Fall hier irgendwie Kaffee draufkommen.
Nein, darauf steht der Tod.
Ja, zu Recht.
Also das ist natürlich strategischerweise vor der Ausstrahlung der dritten Staffel erschienen. Ich habe es aber erst danach gelesen. Ich bin auch noch gar nicht durch. Das Schöne ist, man kann das auch in Intervallen sich vornehmen, weil das Ganze ist wie so eine Art Dossier angelegt.
Also ich kann schon mal ganz kurz sagen, es ist total schön aufgemacht.
Ja.
Für jeden Fan, allein schon wenn es da so steht, ein Must-Have.
Definitiv.
Sehr, sehr schön. Dick auch und schwer.
Dick und schwer schön, und was das Geile ist, hier wird es halt, es wird immer weiter gesponnen, das Ganze. Mhm. Das heißt, das ist also quasi so wie so ein Dossier angelegt, deponiert von einem anonymen Protagonisten im Bookhaus. Das ist ja das Haus, wo sich die Book-Crew immer trifft.
Ja.
Also, und diese Sammlung ist mit Anmerkungen des FBI Special Agent TP versehen. Mhm. Enthält Tagebucheinträge, Arztberichte, offizielle Dokumente, die dann moderiert werden vom Verfasser. Also es gibt immer mal hier so Fußnoten. Ne?
Das bezieht sich jetzt auf die letzte Staffel? Oder
auf das gesamte Universum. Genau, und das ist das Geile, weil hier werden halt Dinge wieder miteinander versponnen, die du auch nicht mehr so auf dem Schirm hattest vielleicht, wenn du länger nicht die ersten gesehen hast. Und es ist wirklich sehr viel Liebe zum Detail steckt hier drin. Hauptfigur der Erzählung ist Dougie Milford, der Bruder von Dauerbürgermeister Dwayne Milford, der in der Serie nur in 3 Folgen aufgetreten ist. Dann rafft ihn ein Herzinfarkt in der Hochzeitsnacht mit seiner jungen Ehefrau dahin. Mhm. Weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Nein.
War, glaube ich, in Staffel 2. Und als Kind kam er selbst mit diesen geheimnisvollen Kräften in Twin Peaks eben in Kontakt. Und wie auch zum Beispiel die Lock Lady. Ne, die Und kümmerte sich nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Air Force um UFO-Sichtungen. Und er war natürlich auch beim Roswell-Zwischenfall dabei. Ich will hier so gar nicht weiter groß drauf eingehen. Das ist wirklich, wirklich ganz toll. Das ist mit sehr viel Liebe und Hingabe zum Detail einfach erstellt. Und das Universum ist somit wiederum eine weitere Facette noch etwas geschlossener, auch wenn es natürlich wieder noch andere Fragen gleichzeitig aufwirft, wie sie das ja auch immer gerne machen in der Serie. Das Buch ist ein wichtiger Baustein der Story, der zurück in die Wälder von Twin Peaks führt, ohne die Geschichte nach 1990 allerdings selbst weiterzuerzählen.
Also ergänzend.
Genau, genau. Auf keinen Fall sollte man mit dem Buch einsteigen. Man sollte bitte erst alle TV-Folgen sich anschauen. Und dann vielleicht auch das Tagebuch von Laura Palmer dazu lesen. Dann den Kinofilm Fire Walk With Me gucken. Und dann kann man sich...
Okay. Hast du das Tagebuch der Laura Palmer damals
Ich hab's auch gekauft? Gelesen, ja. Mhm. Nee, gekauft habe ich es nicht. Ich habe es mir von Herrn Mamula geliehen. Natürlich, von wem auch sonst. Genau, und... ja, also ist einfach schön. Und das meinte ich halt, das ist so eine Sache, die haben die einfach von damals bis heute so durchzuziehen, ist schon alleine eine krasse Nummer, das nach über 25 Jahren den Faden da wieder aufzunehmen und das weiterzuspinnen. Und du hast die letzte Staffel noch nicht gesehen, ne? Guckst du dir auf jeden Fall an. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr sehenswert und lässt auch nicht an Qualität nach.
Also dazu müsste ich, glaube ich, die Ursprungsgeschichten nochmal gucken, die habe ich halt seit 25 Jahren nicht mehr gesehen.
Kann man, glaube ich, sogar,
Irgendwo findet man es,
genau. Ja, das ist das letzte Buch, was ich noch vorstellen wollte, eben weil es gut in meinen meine Twin Peaks-Obsession passt. Ja. Mhm. Und dann...
Also wenn du mal kurz zu dem Buch hier... Ja. Also mich freut es immer, wenn ich so sehe, dass... das ist ja kein Ausverkauf, der da stattfindet.
Nein.
Also wenn man das Buch sieht, dann sieht man sofort, es ist mit Liebe gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Und da hat sich jemand, der ohnehin schon eine Grundstory geschrieben hat, nochmal reinbegeben. Ich meine, das muss auch total Spaß machen.
Auf jeden Fall.
Dann nochmal so die ganzen... Ne?
Diese ganzen Querfahrer, ja. diese Verschwörung, ja. die da drin steckt und so. Also da so machen halt Verschwörungstheorien ja. auch Spaß. Ja. Ne? Wenn man es wirklich so kreativ...
Wenn man weiß, es ist... Ja. Fiktiv.
Genau.
Ja,
ja also es ist wirklich sehr, sehr lesenswert und für Fans eigentlich ein Must-Have. Also würde ich jetzt mal so sagen.
Sehr schön.
Mhm.
Tut sich auch gut auf dem Tisch.
Ja, so. Definitiv. Also, es schmückt auch jedes ja, Bücherregal.
Ja.
ja. Ich hätte noch eine abschließende Frage.
Ja.
Die ist allerdings etwas indiskret.
Mhm. Bitte?
Und zwar... Natascha, stell dir folgende Situation vor. Du hast ein paar Bücher liegen, die du unbedingt lesen willst. Und es kommt folgende Situation. Du hast ein Date. Ihr seid dann und dann verabredet. Zeit passt. Du merkst, oh ja, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit. Ich nehme mal eins von den neuen Büchern, die ich lesen will. Du fängst an zu lesen. Du merkst nach den ersten 5 Minuten, fuck, was für ein geiles Buch.
Mhm.
Was gewinnt? Das Buch oder das Date?
Also das Date gewinnt, aber ich würde mich verspäten.
Okay. Sehr gut, ja, das reicht mir als Antwort.
Der Mensch gewinnt immer.
Der Mensch gewinnt, also, das ist gut.
Oder?
Das, so kann man das ja. gut beschließen, diese heutige Folge. Ja, in diesem Sinne, ein Herz für Menschen und für gute Bücher.
Genau, das auf jeden Fall. Ja, vielleicht könnt ihr nochmal sagen, was ihr so oder schreiben, was ihr uns empfehlen würdet.
Ja, sehr gerne, genau.
In dieses,
es muss mehr Interaktion stattfinden.
Auf jeden Fall.
Also das geht so nicht. Wir möchten das so nicht.
Nein, wir möchten das so nicht.
Ne? Sind zwar immer, kommen immer mal Follower dazu, aber es kann auch ruhig mal ein Kommentar kommen. Wir können auch Kritik vertragen.
Das sagst du immer, aber ich kann das gar nicht.
Nee, ja, stimmt. Jetzt, wo du es so sagst.
Du doch auch nicht, ich gebe es doch zu.
Stimmt, eigentlich auch nicht.
Wir wollen Honig ohne Mund.
Genau, natürlich. Bekommen. Wir wollen gerne Zucker in den Köter geblasen.
Na gut, ich in den Rachen. jeder zu seine Vorlieben. Gut, in diesem Sinne.
In diesem Sinne. Ne? Einen schönen...
Resttag,
genau. Und bis bald, wenn es wieder heißt...
1000 Jahre...
Popkultur.
Tschüss.
Adieu.